Ja, was jetzt vielleicht das Besondere ist, aus der Perspektive einer Nothilfe- und auch Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, ist, dass wir es gewohnt sind, Systeme zu unterstützen, und zwar eben auf diesen verschiedenen Ebenen. Also ob wir jetzt das Gesundheitssystem in Libyen uns angucken oder das Schulsystem in Deutschland. Wir kommen immer mit diesem Mehrebenenansatz. Das heißt, wir gucken auf die Kinder, auf die Lehrkräfte, also auf die Individuen. Dann haben wir diese mittlere Ebene, das wären eben die Schulen. Die übergeordnete Ebene, das wären die Behörden, die für Schule zuständig sind.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Dieses Mal seit langem mal wieder in einer Küche. Es ist nicht die Teeküche, aber es ist meine Küche und ich freue mich immer besonders. Die öfter zuhören, wissen das, wenn ich live mit jemandem sprechen darf. Und wie immer darfst du dich aber gerne selber vorstellen und sagen, wer denn heute hier in der Küche sitzt.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Sehr gerne stelle ich mich selber vor. Mein Name ist Ara Stielau. Ich leite die Inlandsabteilung bei CARE. Und in der Inlandsabteilung ist das KIWI-Programm angesiedelt, über das wir dann heute sprechen werden.
Ja, und wir sind über eine deiner Mitarbeiterinnen in Kontakt gekommen und das fand ich total spannend, was sie mir so erzählt hat. Und ich habe mir natürlich dann entsprechend auch eure Angebote angeguckt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen und ich glaube, das ist auch sehr spannend für vor allen Dingen viele Lehrkräfte, die zuhören, aber auch generell Leute, die in pädagogischen Bereichen arbeiten.
Ja, also das ist so, dass CARE bekannt ist durch das CARE-Paket, das nach dem Krieg verschickt wurde von den USA an Menschen in Westeuropa, auch Deutschland. Und CARE ist heute eine Nothilfeorganisation, ein weltweites Netzwerk von Nothilfeorganisationen, die insgesamt, glaube ich, in 100 Ländern arbeiten. Und insofern sind wir keine Organisation, die von ihrem Herkommen her jetzt auf das deutsche Bildungssystem spezialisiert wäre. Im Sommer 2015, im großen Sommer der Migration, als sehr viele Menschen neu nach Deutschland gekommen sind, haben wir uns aber gefragt, wie wir hier mit anpacken können, wie wir hier unterstützen können. Also wir begleiten ja Geflüchtete oder Menschen, die sich auf der Flucht befinden, weil ihre Heimat zerstört wurde von Kriegen oder Krisen oder Naturkatastrophen, die häufig menschengemacht sind. Und unser Mandat endete aber eben bis 2015 an der EU-Außengrenze. Und wir haben uns dann gefragt, okay, wie können wir die Menschen hier in Deutschland dann unterstützen, wenn sie hier ankommen? Und damals wurde entschieden, dass wir uns dem Bildungssystem zuwenden wollen und Lehrkräfte stärken wollen, mit der gestiegenen Diversität im Klassenzimmer umzugehen. Das hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Also da ist das sogenannte KIWI-Programm entstanden. KIWI steht einerseits für Kinder willkommen. Und andererseits stand es damals für Kultur, Integration, Werte und Initiative. Mittlerweile sind wir weggekommen von dem Begriff Integration und sagen lieber Inklusion, weil es sich eben nicht um eine einseitige Anpassungsleistung handelt und weil eben ja die Gesellschaft in Deutschland nicht weiß und homogen ist, sondern weil wir ja mit oder ohne der Geflüchteten von 2015 sowieso ein diverses Land sind. Und wir wünschen uns, dass diese Diversität eben auch anerkannt wird und dass das zu Inklusion führt. Wir haben dann also angefangen mit unseren zwei Hauptaktivitäten. Das sind zum einen die Lehrkräftefortbildungen. Wir bilden Lehrkräfte fort mit einem Ansatz, der ja sehr stark beruht auf dem Anti-Bias-Ansatz von Louisa Derman-Sparks, beziehungsweise dem Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Und gleichzeitig halten wir aber auch oder führen wir Schulworkshops durch, beziehungsweise unsere Schulcoaches, das sind freiberufliche Mitarbeiterinnen, die führen diese Schulworkshops durch, in denen es darum geht, den Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft zu stärken. Also wir wenden uns jetzt nicht spezifisch nur an geflüchtete Kinder, sondern wir arbeiten ressourcenorientiert und eben mit den ganzen Klassen. Und wir tun das auf der Grundlage von verschiedenen Handbüchern, die wir entwickelt haben, einmal für den Grundschulbereich und für den Bereich der weiterführenden Schule. Und es geht also einmal darum, bestimmte Methoden durchzuführen, aber auch bei den Lehrkräften geht es um die Reflexion der eigenen Haltung.
Habt ihr damit direkt gestartet, schon 2016, das ist ja schon relativ früh, ne? Also wenn man überlegt, dass ihr 2015 angefangen habt, das kam ja wahrscheinlich auch aus so einer Notwendigkeit heraus.
Wir sind eine Nothilfeorganisation, das heißt, wir sind in der Lage, tatsächlich sehr schnell Programme zu entwickeln. Die haben sich dann natürlich weiter entwickelt, also die Zielgruppe hat sich ein bisschen verändert, oder wir haben aus der Erfahrung gelernt, dass ja nicht nur geflüchtete Kinder, die neu in Deutschland ankommen, von Diskriminierung betroffen sind, sondern wir sprechen jetzt von Kindern mit internationaler Geschichte, und damit meinen wir einmal die, die selbst Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung haben, dann diejenigen, von denen mindestens ein Elternteil Migrations- oder Fluchterfahrung hat. Und dann natürlich auch die, die seit vielen Generationen in Deutschland sind, die aber immer als fremd gelesen werden. Mhm.
Also letztlich habt ihr jetzt so ein umfassendes Programm, was man ja auch in die Antirassismus-, Antidiskriminierungsarbeit allgemein übertragen kann, wenn ich das jetzt
genau
richtig verstehe, ja.
Ja, das Programm hat sich fortentwickelt. Also wir haben angefangen damals im Bereich der weiterführenden Schule mit den Schulworkshops und den Lehrkräftefortbildungen. Und ja, es hat sich immer weiterentwickelt. Also wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir jetzt so one-off einen Schulworkshop in Flensburg geben und dann einen in Freiburg, dass dann relativ wenig nachhaltige Wirkung da ist, zumal wir ja dann mit so einem Schulworkshop oft auch nur eine Lehrkraft mit einer Klasse erreichen. Und um das Ganze nachhaltiger zu machen, sind wir dabei, einen Mehrebenenansatz anzuwenden. Das heißt, wir arbeiten einerseits mit den Schulen, andererseits sprechen wir aber auch mit den Landesinstituten für Lehrkräftefortbildung, so dass die einerseits unsere Fortbildungen aufnehmen in ihren Fortbildungskatalog und dass die überhaupt eine größere Offenheit dafür entwickeln. Einige sind ja schon wirklich sehr, sehr weit, haben sich schon sehr früh auf den Weg gemacht und haben sehr viele Angebote in diesem Bereich Antidiskriminierung. Bei anderen ist das noch nicht so weit. Und ja, uns ist wichtig, dass eben im Sinne einer Verstetigung, dass es genügend Angebote gibt für die Fortbildung von Lehrkräften, die sich eben auf das soziale Lernen, auf das transkulturelle Lernen beziehen, auf Antidiskriminierung oder Diversitätsöffnung. Genau.
Ja, und gerade wenn wir uns, früher hieß es immer interkulturelles Lernen, ne, mittlerweile transkulturelles Lernen oder Bildung und Erziehung, wenn wir uns das anschauen, dann verläuft das ja immer in so bestimmten Phasen, wo man immer erst in der Rückschau merkt, okay, das ist eine Phase, in der hat sich wirklich nochmal was verändert oder das war so eine Art Wendepunkt. Da gibt es oft, da habe ich auch schon in einer anderen Folge mit Mona Masumi mal drüber gesprochen, oft diese eklatanten Punkte, wo man sagen kann, sowas wie 9/11, da verschiebt sich dann was, vor allen Dingen in Bezug auf antimuslimischen Rassismus. Mhm. Und 2015 war dann sicher auch so ein Punkt. Und das, was du jetzt berichtest, ist ja eines dieser Beispiele, an dem man erkennt, okay, da habt ihr als eine Nothilfeorganisation erkannt, hier muss was passieren. Und dann durch die Aktion oder durch die Reaktion auf diese Krisensituation, dann auch gesehen, okay, das hat was mit dem Bildungssystem zu tun, und daraus entwickelt sich dann jetzt ja mittlerweile fast über 10 Jahre dann, wenn wir 9 Jahre jetzt sind, entwickelt sich da ja ein viel umfassenderer Blick. Wenn du so ein bisschen darauf schaust, wie sich das entwickelt hat und vielleicht auch auf die Arbeit von Nothilfeorganisationen insgesamt, warum glaubst du denn, dass diese Form auch der Zusammenarbeit letztlich gesellschaftlich Ungleichheitsverhältnisse und Diskriminierung nachhaltig, weil du eben auch schon den Begriff der Nachhaltigkeit so angebracht hast, mit bekämpfen kann. Also ich habe oft das Gefühl, dass ja die Schule so ein abgeschottetes, so ein kleiner abgeschotteter Mikrokosmos ist und gleichzeitig ist ja alles, was in der Gesellschaft oder in der Außenwelt, sage ich jetzt mal, passiert, total relevant und auch eklatant in Schule.
Ja, was jetzt vielleicht das Besondere ist, aus der Perspektive einer Nothilfe- und auch Entwicklungszusammenarbeitsorganisation, ist, dass wir es quasi gewohnt sind, Systeme zu unterstützen, und zwar eben auf diesen verschiedenen Ebenen. Also ob wir jetzt das Gesundheitssystem in Libyen uns angucken oder das Schulsystem in Deutschland. Wir kommen immer mit diesem Mehrebenenansatz. Das heißt, wir gucken auf die Kinder, auf die Lehrkräfte, also auf die Individuen. Dann haben wir diese mittlere Ebene, das wären eben die Schulen. Und die übergeordnete Ebene, das wären die Behörden, die für Schule zuständig sind. Und das heißt, wir kommen also weniger mit so einer Innensicht, sondern eher mit einer Sicht von außen auf das System. Und jetzt andererseits betrachtet ist es ja so, dass aufgrund des Lehrkräftemangels die Schulen zunehmend angewiesen sind auf eine Kooperation mit dem Außen, also mit anderen Angeboten aus der Zivilgesellschaft. Und wir würden eben gerne so vorgehen oder gehen auch so vor, dass wir mit einerseits den Landesinstituten für Lehrkräftefortbildung und andererseits aber mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch im Verbund arbeiten wollen und insofern eine Dynamik befördern wollen für die Normalisierung von Diversität.
Mhm. Und damit ja auch ein Beitrag letztlich zu, also Professionalisierung ist nicht immer so mein Lieblingswort, weil es auch so ein ausgeschöpfter Begriff ist, aber letztlich schon auch ein Beitrag zumindest zur Förderung dieses, also Diversitätsbewusstsein und diese Diversitätssensibilität und Diskriminierungskritik als eine Art Professionskompetenz. Ne? Das ist ja auf auch was, worüber wir hier schon oft gesprochen haben in dem Podcast. Und da finde ich diesen Blick total interessant, dieser Zusammenarbeit. Also, ne, oder dieses so, wir sind Expertinnen eigentlich in einem anderen Bereich, nicht unbedingt im Bildungssystem, aber kommen eben mit unserer Expertise und mit unserem systemischen Blick auf das Schulsystem zu und sagen, wir schaffen hier ein Angebot.
Hm. Ich würde das gerne ein bisschen illustrieren, vielleicht ja, klar, ein Beispiel super, von Niedersachsen.
Ja.
Da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Schule ohne Rassismus und mit dem Niedersächsischen Institut für Qualität und also die mit dem Landesinstitut in Niedersachsen, das NLQ, und dem Verband Niedersächsischer Bildungsinitiativen, VNB, und mit dem Ziel, die Lehrkräfte fortzubilden, die in den Schulen arbeiten, die zu dem Netzwerk Schule ohne Rassismus gehören. Mhm. Man wirft diesem Netzwerk ja manchmal vor, oder ja, dass da draußen die Plakette dranhängt und dass aber in Wirklichkeit gar nicht so viel dann letztendlich passiert in den Schulen. Und wir haben uns gesagt, naja, man kann die kritisieren, man kann aber auch mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen Ressourcen anbieten, damit sie eben mehr machen können. Und wir sind also diesen zweiten Weg gegangen und haben ein Basismodul zur Antidiskriminierung, also mit dem Schwerpunkt auf Rassismus, entwickelt. Das heißt, war das jetzt rassistisch? Mhm. Wo es darum geht, dass die Lehrkräfte, so gehen wir übrigens immer vor, also es geht einmal um eine Sensibilisierung und dann um eine Reflexion des eigenen Handelns und dann aber auch um, oder der eigenen Haltung, der eigenen Wahrnehmung und dann aber auch darum, Handlungsalternativen zu entwickeln. Und die Lehrkräfte sollen also erstmal lernen, rassistisches Handeln oder rassistische Äußerungen zu erkennen, wahrzunehmen und dann eben auch Wege zu finden, wie sie damit umgehen können, was sie konkret machen können, wie sie sich verhalten können in so Situationen. Und naja, da haben wir jetzt also dieses Modul entwickelt und haben die Zusammenarbeit mit der Schule ohne Rassismus. Und in Niedersachsen sind, glaube ich, ungefähr 11.000 Lehrkräfte in diesen Schulen beschäftigt, die zu dem Netzwerk gehören. Und wir werden jetzt einfach diese Basisfortbildung in 3 Modulen so lange anbieten, bis
alle durch sind.
Naja, bis alle durch sind, die Interesse haben, sich fortbilden zu lassen, sagen wir mal. Aber wenn jede Schule nur 2 Lehrkräfte entsenden würde, dann wären wir schon bei über 500 Lehrkräften. Und ja, wir hoffen, dass das dann tatsächlich zu deren Sensibilisierung beiträgt und zum Abbau von Stereotypen. Ja. Und wir haben eine ziemliche Nachfrage.
Ja,
wir sind auch dabei, das zu übertragen in andere Bundesländer.
Und das ist ja genau das Interessante an diesem Strukturellen, weil es gibt ja oft, oder diesen was du gesagt hast, ne, wir gehen in Systeme und eben schon so ein bisschen illustriert hast, weil es ja oft die Motivation gibt und viele engagierte Leute an einzelnen Schulen und das aber oft nicht so richtig eingebettet ist. Und ich glaube auch, also ich kritisiere dieses Label auch immer wieder, aber es gibt unterschiedliche Kritikebenen daran. Und ich glaube, das große Problem ist natürlich, dass diese Plakette so nicht funktioniert, ne? Und dass dieser Titel auch so nicht funktioniert. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das, was angeboten wird, automatisch ja auch schlecht ist, ne? Also das ist was glaube ich immer wieder da ein bisschen zu einfach abgetan wird. Und man braucht natürlich Strukturen, die mitnichten perfekt sind, aber um überhaupt Leute zu erreichen. Und das heißt ja auch nicht, dass nur weil man Teil dieses Netzwerks ist, dass deshalb alle Lehrerinnen, also wer irgendwie mal in Schule reingeguckt hat, dass deshalb alle Lehrerinnen sensibilisiert sind. Das ist ja klar, dass das auch nicht irgendwie der Anspruch ist. Und also vielleicht der Anspruch in einer utopischen Form, aber nicht, um überhaupt die Arbeit zu starten. Also das finde ich auch immer wieder wichtig, da so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln drauf zu gucken, weil Schule nun mal nicht einfach so funktioniert. Das ist ein System, wo man nicht mal eben so alle erreicht und wo es natürlich umgekehrt auch nicht funktioniert, wenn man sich einfach eine Plakette erarbeitet mit einer Gruppe von 10 Leuten. Es ist also, ne, da gibt es eben immer so Spannungen und das hat man in Schule ja in ganz vielen Bereichen. Jetzt hast du schon so ein bisschen aus der Praxis gesprochen und schon so ein bisschen gesagt, was ihr in den Workshops macht. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen noch auf die inhaltliche Ebene, jetzt bist du ja auch noch nicht ewig dabei, aber vielleicht kannst du so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ein bisschen sagen, was macht ihr denn für Erfahrungen oder wo merkt ihr denn, dass ihr euch auch selber immer wieder weiterentwickeln müsst in eurer Arbeit oder was sind vielleicht auch so besonders große Herausforderungen, auf die ihr gerade in der Arbeit mit in Schule tätigen Menschen, also vornehmlich Lehrerinnen, auch trefft. Also ich glaube, das ist auch interessant, wenn man da so ein bisschen auch Erfahrungswissen teilt und davon mal so ein bisschen berichtet.
Ja. Ich hatte schon erwähnt, glaube ich, unseren Schulcoach-Pool, also die...
Ich glaube nicht.
Ach so, ja, die Schulcoaches, das sind unsere freiberuflichen Mitarbeiter.
Ah doch, ja. Wer das macht.
Da die wir einstellen oder die wir mal finden und dann fortbilden. Also die kommen ja meistens aus der Erwachsenenbildung und man muss sie also jetzt nicht von Grund ausbilden. Sie haben häufig eine ganz tolle Expertise, die sie mitbringen. Aber wir bilden sie fort in unserem Methodenhandbuch. Und sie sind sehr divers. Sie kommen aus verschiedenen beruflichen Tätigkeiten und sie sind von ihrer Herkunft her sehr divers und von ihren, im Ganzen divers. Und es ist immer eine ganz tolle Sache, wenn ein BPOC-Schulcoach in eine Klasse kommt und die dort in anwesenden BPOC-Kinder dann sich in der Person gespiegelt sehen, zum Beispiel. Das ist etwas, was was uns sehr freut. Ein anderer Aspekt aus dem Nähkästchen ist vielleicht, dass Lehrkräfte häufig so Aha-Momente erleben, wenn sie feststellen, dass Rassismus oder wenn sie erfahren, dass Rassismus tatsächlich eine strukturelle Angelegenheit ist, dass Diskriminierung ja immer ein Ausdruck ist von gesellschaftlicher Machtungleichheit. Dass es also niemals um das Einzelverhalten von der Person XY geht, sei es eine Schülerin oder eine Lehrkraft, sondern dass es ja Ausdruck eines, ja, gesellschaftlicher Struktur ist. So. Und das ist offensichtlich gar nicht so, man denkt ja, das ist ja logisch, aber das ist tatsächlich vielen gar nicht so bewusst.
Es ist ja oft so, dass man sich mit der einen Sache beschäftigt und dann merkt, okay, es gibt Verbindungen in andere Dinge und dann sich letztlich dadurch so der Politisierungsprozess entfaltet, sage ich jetzt mal, oder ob das durch Lektüre ist oder so. Ich glaube tatsächlich, dass es dann ganz logisch ist und dass man dann irgendwie, wenn man das quasi einmal so geöffnet hat, dann kann man es ja auch nicht mehr nicht sehen. Also jetzt spreche ich natürlich auch in Bezug auf Rassismus aus einer weißen Perspektive, wo man auch, wo ich auch Zeit gebraucht habe, um das zu erkennen, wo ich in Bezug auf Sexismus das schon natürlich schon viel, viel früher gemerkt habe und so und oder erspürt habe, vielleicht auch noch nicht die Begriffe hatte und so weiter. Aber aus einer privilegierten Perspektive heraus ist es ja, warum sollte man das merken, wenn man sich nicht explizit damit auseinandergesetzt hat? Und das meine ich jetzt nicht aus einer Haltung heraus, dass das dadurch okay ist. Aber ich glaube auch, dass das was ist, wenn man das einmal weiß, ist es, you cannot unsee it, so. Also dann wird es für immer irgendwie und immer mehr sichtbar sein. Und dann schockt es einen auch immer wieder, dass es für andere nicht sichtbar ist, weil es so logisch ist, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse führen nicht dazu, dass alle es automatisch sehen müssen.
Ja.
Also, weil Privilegien nun mal in den meisten Fällen nicht so spürbar sind wie Diskriminierung. Also die spürt man immer nur im Abgleich. Und das finde ich auch, also auch in meiner Arbeit immer wieder spannend, dass auch jetzt nach Jahren des Podcasts immer, dann denkst du, in meinem Kopf haben ja auch alle dann irgendwie, die den Podcast hören oder die sich mit den Themen unserer Gästinnen auseinandersetzen, Berührungspunkte schon längst gehabt. Und ich bekomme auch immer noch Nachrichten so zu den ersten Folgen, wo mir Menschen sagen, ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich weiß bin. Als jetzt ein Beispiel oder was meine Privilegien in Bezug auf das und das sind. Und wenn man die Arbeit so intensiv macht und das für einen schon so viele Jahre zurückliegt, dann tut es, glaube ich, manchmal aus so einer pädagogischen Perspektive oder das, was ihr ja auch macht, auch gut, immer wieder zu merken, ja, aber wir sind nicht alle an dem gleichen Punkt. So, und das kann ich politisch blöd finden und das kann ich auch, da kann ich mich drüber aufregen auf so einer emotionalen Ebene, aber aus einer pädagogischen Perspektive, auch in Bezug auf Erwachsenenbildung, ist es ja eine total wichtige Erkenntnis, das auch immer mal wieder sich vor Augen zu führen.
Genau, und die Menschen auch abzuholen, die nicht an dem gleichen Punkt sind, da würde ich doch sehr gerne ein Zitat, einen O-Ton von einer Lehrkraft vorlesen, die an so einer Antirassismus-Schulung teilgenommen hat in Niedersachsen. Die sagte nämlich, ich hatte das Gefühl, dass versucht wurde, möglichst konstruktiv daran zu arbeiten, Handlungsoptionen aufzubereiten, als nur das Schlechte zu benennen.
Mhm. Ja, und das zeigt es schon auch. Also man bewegt sich da ja auch immer in so einem Spannungsfeld. Ne? Ich glaube, das kennst du genauso gut wie ich, dass man auf der einen Seite immer sagen würde, natürlich die Diskriminierung ist schlimmer als die Erfahrung, auf die Diskriminierung hingewiesen zu werden. So, also das steht, glaube ich, außer Frage. Und trotzdem sind es ja sehr emotionale Momente, wenn man sich seiner Privilegien bewusst wird und wenn man in eine Abwehrhaltung erstmal geht und so, das ist ja trotzdem was, wo ich auch oft diskursiv irgendwie denke, damit müssen wir pädagogisch anders umgehen als in einem gesellschaftlichen, als im Feuilleton, so, ja. oder wie auch immer. Und deshalb finde ich das total gut, diese Erfahrungen auch, also denen auch Raum zu geben.
Du hattest gefragt, wie wir uns weiterentwickeln.
Ja.
Und das ist natürlich auch für uns eine sehr spannende Frage, denn wir denken ständig weiter. Wir hatten gerade einen Strategieentwicklungsprozess auch und sind, also zum einen aufgrund von externen Umständen, die Pandemie hat uns zwischen 2020 und 2021, 2022 gezwungen, auf digitale Formate umzustellen. Das heißt, wir haben tatsächlich auch einen Podcast. Ja, der hat gerade einen neuen Namen bekommen und heißt Schule divers, Vielfalt leben und Bildung gestalten. Wir haben auch einen digitalen Fachaustausch, wo also Lehrkräfte aus allen Bundesländern, in denen wir aktiv sind oder bundesweit, sich anmelden können. Und die Themen dieser Fachaustausche sind jeweils verlinkt mit den Themen des Podcasts. Die letzte Folge, die beschäftigte sich jetzt mit der Frage, wie wir in der Schule sprechen können über den Nahostkonflikt. Da hatten wir Shai Hoffmann und genau, die hatten wir eingeladen, sowohl für den Fachaustausch als auch für den Podcast und ja genau, haben uns mit der Frage beschäftigt, wie das in der Schule thematisiert werden kann, weil das ja auch für viele Lehrkräfte gar nicht so einfach ist, dass Fragen vorhanden sind oder dass sogar im Klassenraum Konflikte entstehen dann zwischen verschiedenen Gruppen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel ein Format entwickelt, der Prozessbegleitung von Schulen, weil wir uns gesagt haben, okay, es greift zu kurz, wenn wir mit einer einmaligen Fortbildung oder mit einem einmaligen Workshop an eine Schule kommen, sondern wir hätten gerne die Möglichkeit, jenseits der diskriminierungssensiblen Unterrichtsgestaltung die Schule als Ganzes zu begleiten und zu beraten. Und da gehen dann immer ein Tandem von einer systemischen Prozessberaterin und ein Schulcoach mit der fachlichen Expertise gehen zusammen an eine Schule und sprechen dort mit der Leitung, die dann entweder schon ein Gremium hat, so eine Steuergruppe, oder es wird dann eine Steuergruppe gebildet, möglichst partizipativ. Da sollten auf jeden Fall auch SchülerInnen-Vertreterinnen drin sein. Und natürlich die Lehrkräfte, und dass man sich die Schule quasi als Ganzes anguckt und nicht nur guckt auf die Unterrichtsgestaltung. Also das ist natürlich das Kernstück, die Unterrichtsgestaltung, aber es gibt eben noch mehr. Also wie zum Beispiel wird budgetiert? Wie viel Geld fließt in Maßnahmen, die benachteiligte Gruppen zum Beispiel abholen oder die für Antidiskriminierungsmaßnahmen vorgesehen sind? Wer nutzt welche Räumlichkeiten für was? Also die Schule ist quasi frei zu entscheiden, in welchen Bereichen sie welche Maßnahmen durchführen will oder wo sie drauf gucken will oder so. Also das kann natürlich auch die Fachschaftsarbeit sein.
Ja, das läuft ja auch mit Sicherheit viel parallel, aber überhaupt erstmal aufzuzeigen, welche Bereiche alle davon betroffen sind, sind natürlich alle, aber das zu zeigen, inwiefern. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, und ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass eben Schulleitungen und Leitungen insgesamt mit eingebunden ist. Also da spreche ich jetzt ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wir haben vor, ich glaube, mittlerweile sind es fast 3 Jahren, auch eine Arbeitsgruppe zu den Themen gebildet und hatten auch eine Prozessbegleitung, aber es war tatsächlich so, und das war schon super gut, also da habe ich mich total darüber gefreut, dass es eben nicht so, okay, hier mal ein Workshop zu dem und dem Thema, hier mal ein Workshop zu dem und dem Thema, und dann bildet sich so eine Gruppe, die nachher durch 15 Workshops gelaufen ist, aber man weiß immer noch nicht, wie man die ganze Schule mitzieht.
Aber wir sind auch an unsere Grenzen gestoßen, nicht weil die Schulleitung uns ausgebremst hätte oder weil die Schulleitung, die fanden es super und finden es auch immer noch super, aber weil das eben nicht als so ein Regenschirm letztlich etabliert wurde. Das haben wir irgendwie nicht geschafft. Und dass es so in alle Strukturen reingeht. Und deshalb ist es doch irgendwie, und das ist in Schule ja auch durch dieses ständig Zyklische, und die SV wechselt immer, logischerweise die SchülerInnen, die dann intensiv mitarbeiten, die müssen erstmal NachfolgerInnen quasi ausbilden oder ranziehen und so. Und ich glaube, das ist so systemisch in Schule schon oft ja, so ein Knackpunkt, wo man sagt, wenn das nicht wirklich in dem System, auch von oben, weil es auch nun mal ein hierarchisches System ist,
oder die Strukturen auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, wenn man es da nicht etabliert bekommt, dann ist die Arbeit deshalb nicht schlecht, und ich sage nicht, macht sie deshalb nicht, aber dann ist sie vielleicht weniger nachhaltig oder weniger, ja, letztlich beeinflussend in allen Bereichen. Deshalb finde ich das einen sehr interessanten Blick. Mhm. So, oder auch, glaube ich, eine große Hilfe, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen.
Ja, wir führen das gerade als Pilotprojekt durch. Mhm. An zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen und sind gerade auch auf der Suche nach zwei Schulen in Sachsen.
Mhm. Und also falls jemand zuhört.
Genau, ja. Da sind wir auch mit einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk im Austausch, im Gespräch und auch mit dem LASUB, das ist das Landesamt für Schule und Bildung. Genau. Und wenn das erfolgreich durchgeführt wurde, dann werden wir das natürlich auch öffnen für andere Bundesländer.
Mhm. Ja. Genau.
Ja.
Das ist auf jeden Fall super spannend.
Ich würde gerne noch ein weiteres Angebot hier teilen. Und zwar haben wir auch die Möglichkeit, Schulprojekte zu fördern. Mhm. Das heißt, wenn eine Schule von uns eine Lehrerfortbildung bekommen hat oder einen Schulworkshop, dann begrüßen wir es total, wenn der Spirit quasi weitergeht wenn sich dann Schulklassen finden oder SchülerInnengruppen, die was auf die Beine stellen wollen, mhm. also die ein Projekt machen wollen, wo es um Begegnung geht, um gemeinsames Lernen, um mhm. Identitäten und diese Themen, dann können wir das unterstützen mit bis zu 400 Euro.
Wow, ja, das ist super. Also das ist tatsächlich auch immer gut, das zu wissen und vor allen Dingen, wenn das in Kombinationen funktioniert, ne? Weil genau. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, diskriminierungskritische Workshops an die Schule zu holen, aber vieles davon kostet Geld. Mhm. Und genau beim Thema der Nachhaltigkeit, wenn sich daraus dann Projekte ergeben oder eine Motivation zu handeln, dann kostet das ja auch wieder Geld. Und in Schule hat man eben oft nicht die Gelder oder beziehungsweise, ne, ja, wenn wir über Verteilung genau. und so weiter reden. Und das ist, glaube ich, ein super guter Hinweis, weil das auch, weil das zu der Nachhaltigkeit natürlich beitragen kann, ne, wenn dann auch die Eigeninitiative von SchülerInnen oder Lehrkräften in Projektwochen oder wann auch immer ja. dann nochmal unterstützt werden kann.
Hatte ich erwähnt, dass all unsere Angebote kostenfrei sind?
Ich glaube nicht. Das können wir dann auch noch direkt mit reinnehmen.
Genau. Ja, man kann ja. sich uns auch unsere Handbücher kostenfrei von der Webseite ja. laden und kann die natürlich auch in Eigenregie die Methoden anwenden, die da drin beschrieben sind. Und alle Schulworkshops und Lehrkräftefortbildungen sind kostenfrei.
Ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Also ich glaube, das ist was. Also wenn ich jetzt so an vor allen Dingen an so Projektwochenarbeit und sowas denke, es scheitert so oft dann daran, dass man natürlich die Leute auch anständig bezahlen will. Also das ist ja auch ein Problem in diesen Bereichen, ne? Aber als Schule das oft nicht kann. Also oder als einzelne Lehrkraft, die eben ein Projekt durchführt. Und wenn man sich vorstellt, dass in so einer Projektwoche dann, wenn es überhaupt einen stabilen Förderverein gibt, ne, und so weiter. Aber wenn dann irgendwie 20 LehrerInnen Projekte machen wollen und alle würden irgendwie 400 Euro für ihre Projektwoche, dann ist ja klar, dass das auch nicht funktionieren kann. Mhm. So. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein super, super wichtiger Hinweis. Wenn du dir jetzt irgendwie was für die Zusammenarbeit wünschen könntest. Ich bin keine Freundin von diesen so Fragen, wenn du dir was wünschen könntest für die Schule, hier ist jetzt eine Fee und die sagt, und sagt, so müsste das Bildungssystem aussehen. Das meine ich damit jetzt nicht, sondern ich meine tatsächlich was so relativ Konkretes. Ne? Wenn du sagen würdest, so in meiner Arbeit wäre es so cool oder in unserer Arbeit wäre es so cool, wenn Lehrkräfte das und das machen könnten oder wenn wir irgendwie eine bessere Kommunikation auf der und der Ebene hinbekommen oder so. Ich weiß nicht, ne? Also das könnte jetzt alles Mögliche sein, aber ich meine es jetzt nicht in diesem total utopischen Sinne, ich wünsche mir, dass Schule diskriminierungsfrei wird. Also so, du weißt, was ich ja, meine, ja. glaube ich.
Also naja, ich würde mir wünschen, ein Schulsystem, das soziale Ungleichheit nicht ja. produziert, sondern, ja. sondern ausgleicht möglichst.
Ja.
Das wäre jetzt wahrscheinlich der utopische Wunsch, den du nicht hören wolltest. Also ich würde mir wünschen, einfach weniger Überlastung und Stress für Lehrkräfte, weil ich das schon mehrfach erlebt habe, dass mir Lehrkräfte sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch alles machen soll. ich bin total überlastet. Ich muss KollegInnen vertreten und ich weiß nicht, was noch alles für Aufgaben übernehmen. Und uns geht es ja gar nicht so sehr darum, dass Lehrkräfte zusätzliche Aufgaben übernehmen, sondern es geht häufig einfach darum, die eigene Haltung zu reflektieren. Also gar nicht so diese Angst, dass da jetzt noch mehr kommt, sondern dass die Dinge, die man sowieso tut, dass man die eben aus einer anderen Haltung heraus tut und vielleicht in dem Bewusstsein, dass es mehrere Perspektiven gibt. Also dass vielleicht die Perspektive der Lehrkraft nicht automatisch die einer Schülerin mit Migrationshintergrund beziehungsweise internationaler Geschichte ist. Und dazu kommt ja auch, wenn man so überlastet ist und so viel Stress hat und so viele Aufgaben, dass man dann ja gar nicht so viel inneren Raum hat, um empathisch zu sein. Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass Lehrkräfte die Möglichkeit haben, überhaupt von ihrer eigenen Belastung her Empathie zu empfinden und Interesse für die Belange und für die Situation aller Schulkinder. Und dass Empathie auch so wie so eine Art Querschnittsaufgabe, also dass neben dem ganzen Kognitiven, was in der Schule vermittelt wird, dass da auch Raum ist für das Fühlen, also für Empathie und Emotionen, dass das sozusagen nicht so wegfällt. Mhm.
Ja, ich sitze hier so ein bisschen mit so einem ich will jetzt nicht sagen lächeln, weil das ist, also weil ich das schon als sehr ein ernstes Thema auch wahrnehme, aber ich muss so ein bisschen lächeln, weil das so viele Leute immer wieder sagen und ich mich ständig frage, und vielleicht geht es aber auch zu weit, an was für einen Punkt sind wir eigentlich gekommen, dass wir uns alle mehr emotionale Bindung, Bildung, Beschäftigung mit unseren Emotionen, auch Empathiearbeit, ne, wie du das jetzt gerade, oder Arbeit, ne, aber überhaupt Empathie in der Schule, Raum füreinander und so weiter wünschen. Ich glaube, das ist so eine Blaupause für die Zeit irgendwie, in der wir leben, dass wir alle irgendwie merken, wow, irgendwas ist so total verschoben und vieles ist so aus der Balance irgendwie disconnected und wir sind vielleicht noch nicht mal mehr bei uns, ne? Also wir sprechen ständig über so Belastungen und dass das Miteinander dadurch auch anstrengend wird und da sind wir auch wieder bei Shai und Joanna und dem Reden über Konflikte oder wie gehen wir eigentlich mit Krisensituationen in Schule um, wo sind eigentlich oder nicht nur in Schule, also ich glaube, man kann das auf vieles übertragen, ne? Also wo sind überhaupt Räume für das, was es eigentlich braucht versus Räume für das, was wir machen müssen und das, was in Schule sind es die Curricula, in Schule sind es die Klausuren, die Prüfungen, immer das, was irgendwie ansteht. Ständig geht der Alltag weiter und alles geht weiter und wir in fast jedem Gespräch wünschen wir uns mehr Raum für diese Dinge und deshalb finde ich das, also ich finde es total wichtig, das immer wieder zu sagen. Ich finde aber auch so wichtig, darüber nachzudenken, wie machen wir das denn? Also an welchen Stellen bekommen wir das denn tatsächlich irgendwie aktiv hin? Und da finde ich es schon auch total gut zu betonen, dass es eben durch sowas wie man kooperiert, ne, man verbündet sich auch auf systemischer Ebene miteinander, auch dazu führen kann, dass es diese Freiräume gibt und dass das, wie du das gerade schon gesagt hast, dass da oft vielleicht auch so ein kleines Missverständnis vorliegt in diesem noch eine Kooperation, noch mal Kommunikationswege, noch mal Menschen, mit denen ich E-Mails hin und her schicken muss. Wenn man das aber abgleicht mit dem, was man dadurch vielleicht gewinnt, nämlich irgendwie die Zeit, dass man auch mal Input bekommt, dass man auch mal einfach teilnimmt an etwas oder wenn es SchülerInnen-Workshops sind oder so, dass man auch nicht das selber gestalten muss, sondern sagen kann, ich gebe jetzt mal ab oder ich muss auch abgeben, damit das funktioniert. Und dass das auch super viel mit Beziehungsarbeit machen kann und man dann vielleicht sich doch irgendwie wieder näher ist oder Perspektiven versteht und merkt, vielleicht liegt unser Konflikt auch an einer ganz anderen Stelle und hat gar nichts mit so persönlichen Dingen zu tun und man versteht sich besser und so. Also ich glaube, irgendwie in dieser Matrix bewegt sich das Ganze so ein bisschen. Und deshalb finde ich das so total auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch wichtig und schön, das immer wieder zu betonen.
Hm. So. Ja, ich finde es gerade schön zu sehen, dass das bei dir so eine Resonanz hat. Also bei dir als Lehrerin.
Ja. Hm. Ja, das kommt tatsächlich oft vor. Und ich kenne ja auch die Abwehrreaktion. Also ich kenne ja beides. Ich kenne dieses Gefühl von Leuten, die auch im Podcast-Kontext schreiben und sagen, es tut so gut, weil ich habe jetzt mit SchülerInnen mal über das Thema geredet und es war eine Stunde, wie ich sie noch nie hatte. Oder, ne, also wir waren uns schon lange nicht mehr so auf, sind uns lange nicht mehr auf so einer Ebene begegnet oder so. Das hört man ja immer wieder. Und gleichzeitig kenne ich natürlich auch, dass, ja, wir haben noch einen Workshop organisiert oder eine Lesung und die Entschuldigungen, die ich auch höre und wo ich denke, ey, ihr müsst euch nicht entschuldigen, aber ich kenne das natürlich genauso, dass dann Leute sagen, ich schaffe das einfach nicht, ich wäre so gern gekommen und ich würde so gern teilnehmen, aber, ne, also sind ja auch oft Dinge, die dann erstmal on top kommen, wenn sie eben nicht systemisch irgendwie integriert sind, ne, oder wenn es dafür dann keine Freistunden mal gibt oder Studientage oder sonst was, ne? Das gehört ja auch irgendwie mit dazu.
Mhm.
Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Gibt es noch was, was du, bevor ich, am Ende gibt es immer eine Hausaufgabe. Ich kündige das schon mal so ein bisschen an.
Für
aber
mich?
Die du stellen darfst.
Die ich stellen darf.
Aber ich will noch gar nicht so vorweggreifen, sondern würde noch fragen, gibt es noch was, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen oder das ist vielleicht nochmal besonders spannend oder genau da könnt ihr darauf zugreifen oder so. Also wie gesagt, ich verlinke natürlich auch irgendwie alles, aber es kann ja sein, dass du noch irgendwie was hast, was wo es dir wichtig wäre, dass das Raum findet.
Wir könnten darüber sprechen, was wie Schulen sich an uns wenden können.
Oh ja.
Genau, das ist ganz einfach, nämlich einfach eine E-Mail schreiben an kiwi@care oder über die Homepage care.de sich bei uns melden. Wir haben ein Veranstaltungsplanungsteam, was sich dann mit der jeweiligen anfragenden Schule oder Lehrkraft in Verbindung setzt. Und genau, dann werden Bedarfe besprochen, Vorstellungen und Möglichkeiten. Also wir haben so bestimmte Angebotspakete, aber wir sind auch durchaus bereit, auf Wünsche einzugehen und genau Dinge möglich zu machen. Und ja, es ergibt sich dann so das Dreieck zwischen dem zwischen der Schule, dem Schulcoach und uns als Kiwi-Team. Und genau, dann wird das aufgegleist und auch natürlich hinterher ausgewertet und besprochen und geguckt, wie man jetzt noch weiter zusammenarbeiten kann, wenn das gewünscht wird.
Cool, und ich kann da nur appellieren, weil ich das aus vielen anderen Gesprächen, unter anderem auch mit Leuten, die Workshops geben und so, kenne, macht das ruhig auch schon, bevor irgendwas passiert. Also das ist ja auch was, was sehr, sehr oft passiert, dass man merkt, okay, in meiner Klasse kriselt's jetzt und präventiv ist es, glaube ich, immer, das schafft man vielleicht nicht immer, weil so viel los ist im Alltag, aber letztlich doch der bessere Weg, weil man dann natürlich, wenn was passiert, auch schon AnsprechpartnerInnen hat, ne? Und nicht bei Null anfängt, ja.
Ja, also wir arbeiten tatsächlich auch präventiv, also wir verstehen uns präventiv, wir machen keine Kriseninterventionen.
Ja.
Und die Schulworkshops richten sich eben an die ganze Klasse, also das ist ganz ja, ressourcenorientiert und nicht problemorientiert. Genau.
Ja, voll wichtig.
Ja, die Schulworkshops oder überhaupt die ganze, wir nennen das Bildungsprogramme, also die ganzen Angebote in den Schulen, die wir haben, die werden flankiert von sozusagen einem anderen Programmbereich, wo wir nämlich migrantische Organisationen fördern, die dann wiederum Elternarbeit machen oder direkt mit Jugendlichen auch arbeiten. Und da ist tatsächlich das Ziel, Empowerment beziehungsweise Systemwissen zu vermitteln, um einfach nochmal auch dazu beizutragen, dass ja, dass Benachteiligung sozusagen ausgeglichen wird.
Ja, und diese Verschränkung ist natürlich wichtig, weil die auch zusammenhängt. Und das ist ja auch was, was man in Schule immer wieder auch strukturell merkt. Wer hat eigentlich welches Wissen über welche Rechte und Möglichkeiten?
Genau, ja.
Absolut. Okay, cool. Dann würde ich sagen, darfst du eine Hausaufgabe stellen. Und zwar irgendeine Hausaufgabe. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe, das zu machen.
Ja, ich habe eine ganz kleine Hausaufgabe. Okay. Also für mich wäre das schon ausreichend, wenn die interessierten Hörerinnen sich mit unserer Webseite mal beschäftigen würden, die angucken, die verschiedenen Angebote und genau, sich dann einfach melden. Wie gesagt, alles ist relativ unkompliziert und kostenfrei.
Ja, cool. Ich glaube, das ist durchaus möglich, die zu machen, die Hausaufgabe. Vielen, vielen Dank, dass du eure Arbeit vorgestellt hast und auch, dass ihr überhaupt dieses Angebot schafft. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Entlastung sein kann und gut tut, immer mal wieder zu hören, wo man überhaupt so einen Pack anbekommen kann, wenn man was machen möchte. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.